Wir wiederholen die Dinge so lange, bis wir sie gelöst haben. Kenne deine Geschichte oder du bist verdammt, sie zu wiederholen, ist so ein Spruch, der nicht von mir ist, aber den ich ganz gut finde. Da gibt es eine Theorie dazu, warum das so ist, weil wir ein alternatives Ende schreiben möchten für eine Erfahrung aus der Vergangenheit.
Ja.
Wir kreieren die Beziehung zu unserer Mutter oder zu unserem Vater erneut, um diesmal die Liebe oder die Zuneigung, die Aufmerksamkeit zu erfahren, was auch immer uns als Kind gefehlt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrienne Collessar. Ich befinde mich in meinem kleinen Homeoffice. Und heute habe ich mir für euch wieder ein besonderes Thema ausgesucht, was tatsächlich meiner Erfahrung nach wirklich viele von euch oder von uns irgendwie trifft. Ich mache es mal kurz und schmerzlos. Es geht ums Thema Generation toxische Beziehung. Gefühlt hatte jeder schon mal eine toxische Beziehung und gefühlt ist jeder toxisch. Und dazu habe ich mir eine Paartherapeutin über die Liebe, so nennt sie sich zumindest, eingeladen. Die liebe Ivy Blum, die man sicherlich von Instagram und YouTube kennt. Und die wird mir heute Rede und Antwort stehen.
Ja, hallo Adrienne, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich bin so gespannt, was wir hier gemeinsam erarbeiten. Wir haben uns jetzt schon gegenseitig gesagt, wir werden uns das so ein bisschen herleiten. Und ich hoffe, es holt euch auch irgendwie ab. Denn auch ich habe aus meiner eigenen Erfahrung heraus das Gefühl, dass selbst ich schon mal so gesprochen habe, wie ihr euch alle erinnern könnt. Ja, mein Ex, der war definitiv toxisch. Also es lag nicht an mir, der Ex, der war toxisch und dann malt man den Teufel an die Wand. So, Ivy, aber jetzt kommen wir mal direkt zu dir. Du bist Paartherapeutin.
Ganz genau.
Über die Liebe.
Ganz genau. Also ich habe regelmäßig Einzelpersonen oder eben auch Paare bei mir im Coaching und begleite Menschen bei sogenannten Veränderungskrisen, wenn zum Beispiel eine Schwangerschaft anfängt oder Menschen Kinder kriegen. Das sind ja Veränderungen, die Krisen auslösen können in einer Beziehung. Also
ja.
Das birgt natürlich auch großes Konfliktpotenzial.
Und demnach berätst du die quasi online?
Mhm. Genau, also mein.
Oder kann man dich auch treffen?
Man kann mich auch treffen, wenn man in meiner Gegend wohnt, aber tatsächlich ist mein Arbeitsplatz das Internet. Was ich ja auch noch bin, ist, so nenne ich mich gerne, Lawfluencer und stelle eben Inhalte zur Verfügung, hauptsächlich auf Instagram und wie du auch schon gesagt hast, auf YouTube, weil ich auch irgendwann mal an dem Punkt war und wahnsinnigen Liebeskummer hatte, von dem ich dachte, dass ich den überhaupt gar nicht überstehen könnte und nach Antworten gesucht habe und die einfach nicht gefunden habe. Und eigentlich komme ich ja vom Radio, also bin eigentlich so eine Medientante und habe dann irgendwann diese Berufung, weil mich das so unfassbar interessiert hat, auch zum Beruf gemacht und mich da den psychologischen Weiterbildungen gewidmet, um dann Menschen auch professionell begleiten zu können und eben auch diese Inhalte zur Verfügung zu stellen im Internet, weil nicht jeder kann sich eine Paartherapie leisten und Therapien werden von der Krankenkasse übernommen. Ja, Paartherapien aber nicht. Paartherapien sind so eine Sache, die muss man selber zahlen und nicht jeder hat das Geld dafür. Und ich hoffe einfach durch meine Inhalte zumindest, natürlich bleibt durch das Internet und die ganze Plattform nicht aus, dass man manchmal etwas pauschalisiert. Aber ich hoffe, dass sich die Menschen Impulse mitnehmen können und sagen können, aha, okay, ja, stimmt. Da gehe ich ein bisschen mit in Resonanz, das hilft mir und damit arbeite ich. Das ist so mein großer Wunsch.
Also ich finde deine Arbeit auf Instagram einfach wahnsinnig gut, weil ich folge dir natürlich schon eine ganze Weile und ich erkenne mich gefühlt in jedem deiner Videos irgendwie ein bisschen wieder. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja, das alles trifft zu, das alles trifft auf meine Ex-Beziehung zu, das trifft auf mich zu. Ja.
Du, wer weiß, guck mal über die Schulter, vielleicht bin ich ja dein Schatten. Plot-Twist, nee. Ich mache den Kanal nur für dich.
deshalb eben auch diese Frage, also dass dieses Thema toxische Beziehung ist ja tatsächlich irgendwie in aller Munde und du bringst ja auch jede Menge solcher, ich weiß nicht, kann man das Sketch nennen? Also ja. Du redest ja irgendwie immer mit dir selbst, aber mittlerweile greifst du ja sogar zu kleinen Kostümierungen. trifft das auf jeden zu, weil wir alle irgendwie toxisch sind? Kann man das, also so wirkt es ja irgendwie.
Nein, also das würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Also ich würde erstmal diesen Begriff toxisch, da muss ich immer sofort an Britney Spears denken. Ja, 2004 oder 2005 war es, als der Song rauskam. With the taste of your lips, I'm on a run, ne? You're toxic und so. Ja, genau. Und ich glaube auch seit dieser Zeit hat dieser Begriff mehr und mehr an Popularität gewonnen. Und ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Ich benutze ihn, wenn auch sehr sparsam. Und das möchte ich gleich vorwegschieben, weil sich jeder was darunter vorstellen kann. Also dieser Begriff ist einfach in unseren Sprachgebrauch übergegangen und jeder weiß, aha, okay, da geht's irgendwie um eine ungesunde, unglückliche Beziehung. Genau. Der Begriff toxisch oder Toxizität im Zusammenhang mit Beziehungen, das ist natürlich kein wissenschaftlicher Begriff. Also der steht jetzt nicht in irgendwelchen Lehrbüchern und damit hat man dann einen richtigen Begriff gefunden. In der Psychologie würde man jetzt sagen, das ist eher so eine dysfunktionale Beziehung. Was ich auch finde, toxisch, wenn du ein Glas vor dir stehen hast und da ist eine toxische, also eine giftige Plörre drin, dann würdest du das ja nicht trinken, dann würdest du das wegkippen. Wenn was vergiftet ist und toxisch ist, dir nicht gut tut, dann kann man daran in der Regel nichts mehr machen. Das ist so ein Label, das ist so ein Stempel, was Beziehungen und auch Menschen aufgedrückt wird, was dir so ein bisschen ja den Handlungsspielraum nimmt. Weil eigentlich sind toxische Beziehungen, dysfunktionale Beziehungen, also nicht die Beziehung an sich ist toxisch, sondern die Muster, Kommunikationsstile zum Beispiel. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, toxische Beziehungen sind natürlich jedwede Art von Beziehungen, in denen Gewalt passiert, sowohl emotionaler als auch körperlicher Missbrauch. Die lasse ich jetzt mal weg. Ich sage jetzt mal, die softe, in ganz großen Anführungsstrichen, Form von toxischen Beziehungen, wo einfach die Kommunikation aus dem Gleichgewicht gerät. Ja, aber das sind alles Dinge, an denen man arbeiten kann. Menschen können sich verändern, Menschen können sich ihre Muster anschauen. Man kann auch Kommunikationsstile ersetzen durch gesunde, fördernde, konstruktive Kommunikation. Und das ist mir eben ganz wichtig, das einfach zu sagen, dass man aufpassen muss mit diesem Stempel, den man Beziehungen und Menschen so aufdrückt, weil man sich selber einfach den Handlungsspielraum nimmt, den man in der Regel meistens hat.
Quasi, wenn man eine Beziehung ganz einfach als toxisch abstempelt, dann sagt man eigentlich, naja, da ist nichts mehr dran zu retten. Damit ist der Stempel aufgedrückt.
Ganz genau.
Aber eigentlich ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen oder in vielen Fällen ja gar nicht so. Und man hat einfach nur nicht mehr diese Kommunikationsebene. Man kommuniziert wahrscheinlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ich meine, ich kann das ja auch bestätigen. Mhm. Und jetzt nur mal in Bezug auf meine Beziehung, ohne da jetzt irgendwie zu tief einzutauchen. Bei mir sind ja mittlerweile Monate vergangen. Und ich habe viel über mich nachgedacht, über mein Verhalten, über das, was passiert ist, über mein Leben. Und im Endeffekt ist mir jetzt so, die Details lasse ich wirklich weg, ist mir jetzt aber mal so klar geworden, dass man nach einer Trennung ganz oft aufgrund seiner Verletztheit, Wut, Enttäuschung irgendwie den Ex-Partner wirklich toxifiziert, weil man ja irgendwie von allen anderen, von deinen Eltern, von deinen Freunden, Bekannten, Kollegen, irgendwie Zuspruch haben möchte. Man will ja eigentlich hören, das stimmt, der ist ein Arsch gewesen, oder?
Wir neigen dazu. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist man eben, wie du sagst, so verletzt oder so wütend, dass man durch so eine ganz bewusst negative Aussage oder durch so einen negativen Stempel für sich selber auch eine innere Distanz entweder zur Beziehung oder zu einem Menschen herstellen muss. Und dann braucht man das manchmal, um sich abzugrenzen. Ja, wenn man so eine Beziehung beendet, sind die meisten Menschen, die verlassen ja auch so, dass sie erstmal diesen Raum wollen. Die wollen ja jetzt gehen und ich will das jetzt nicht mehr und ich muss jetzt für mich sein. Also das ist ganz, ganz wichtig und vielleicht braucht es da, je nachdem, in welchem Zustand man dann eben gerade ist und in welcher emotionalen Verfassung, tatsächlich auch eben so einen negativen Stempel. Ja, eben, ob das jetzt das Arschloch ist, war jetzt einfach ein dummes Arschloch oder eben das war ein super toxischer Narzisst. Ja, das ist genau so ein Begriff, mit dem ich sehr vorsichtig wäre. Es gibt genauso wenig Narzissten, also so viele Narzissten, wie es den Anschein hat, dass es toxische Beziehungen gibt. Also wir haben ja ist ja auch ein großes Glück. Wir haben ja alle viel mehr Zugang zu Quellen, die uns Selbstreflexion beibringen und die uns vermitteln, wie eine gesunde und gute Beziehung auszusehen hat. Und dann neigen wir dann, einen Bachelor zu absolvieren in Küchenpsychologie und dann eben unsere Mitmenschen zu diagnostizieren und denen was aufzudrücken. Also gerade auch beim Thema Narzissmus, das fällt jetzt völlig hinten raus, aber da gibt's dann einfach verschiedene Punkte, die passen müssen. Und natürlich kann jemand narzisstische Tendenzen haben und neigt dann dazu. Aber grundsätzlich haben wir ja alle auch einen, also Narzissmus haben wir alle. Und so eine kleine Portion davon ist auch gar nicht so ungesund, weil wenn wir nicht narzisstisch wären, dann würden wir ja gar kein Vertrauen entwickeln, dass wir Dinge auch geregelt kriegen oder angehen können. Zum Beispiel.
Absolut.
Aber ja, das ist, stimmt schon, was du sagst. Also natürlich ist dieser Begriff der Toxizität überall, wird inflationär benutzt. Wäre ich immer vorsichtig eben auch mit solchen psychologischen Begrifflichkeiten. Und es gibt auch eine Parship-Umfrage, tut mir jetzt leid, dass ich gar nicht mehr sagen kann, ist die von 2022 oder sogar von diesem Jahr. Da haben, glaube ich, über 41% der Frauen angegeben, schon mal in einer toxischen Beziehung gewesen zu sein. Mhm. Also auf jeden Fall über ein Drittel war es. Also nagel mich bitte nicht fest auf die genauen Zahlen. Ja, aber und das klar, hängt natürlich mit der Popularität des Begriffes zusammen, hängt vielleicht auch eben mit der emotionalen Verfassung zusammen, dass man sagt, ne, das will ich jetzt weghaben und so kann ich mich auch davon distanzieren. Aber grundsätzlich beschreiben wir eigentlich die Muster, die ablaufen oder beschreiben die Verhaltensweisen von Menschen.
Absolut, zu den Verhaltensweisen kommen wir auch gleich noch. Also ich möchte unbedingt mit dir ein paar Fallbeispiele durchgehen, die du auch auf Instagram natürlich schon mal gespielt hast. Mhm. Aber ich finde es halt unglaublich spannend und ich finde auch mal spannend irgendwie, dass man einfach mal das Fallbeispiel ein bisschen erläutert, vielleicht auch so Lösungsansätze draus findet. Aber es ist wirklich so, ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so viele Singles und es ist tatsächlich so, dass die wirklich, wie ich schon anfangs gesagt hatte, irgendwie alle an Menschen geraten, die dann plötzlich jeder schon mal in der Ex-Beziehung einen toxischen Menschen hatten, optimalerweise noch einen Narzisst, eine Narzisstin. Und das finde ich halt schon oder fand ich halt sehr krass, weil kann ja irgendwie trotzdem nicht sein. Und demnach muss es ja um irgendwelche Verhaltensmuster gehen, die man dann irgendwie automatisch da bestempelt.
Ich glaube, dass ich glaube, dass es tatsächlich oft damit zusammenhängt, dass man an jemanden gerät, der eher bindungsängstlich unterwegs ist und sich nicht festlegen möchte, der dann mit uns schläft und dann sagt, ach nee, irgendwie habe ich doch keine Lust, ja. Und dann sind wir natürlich gekränkt und müssen eben in unserer Kränkung sagen, das ist eben ein Arschloch, ne? Oder ein Narzisst oder so voll der toxische Mensch, hat mich nur benutzt, ja.
Ja.
Das ist halt in der Kennenlernphase ist es tatsächlich so, als würdest du in ein Möbelgeschäft gehen und dir eine neue Couch aussuchen. Da ist man manchmal super kritisch und sagt, diese Knöpfe, diese Nähte, das gefällt mir alles gar nicht. Und ich gehe zur nächsten Couch und die passt vielleicht besser in meine Wohnung. Und das klingt super despektierlich im ersten Moment, aber wir sind in einer Kennenlernphase eigentlich genauso. Und es kann von beiden Seiten in einer Kennenlernphase auch passieren, dass man abrupt etwas entdeckt, was einen so ein bisschen abstößt. Das kann eine Erinnerung sein an einen Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin. Das kann etwas sein, was mit den eigenen Werten nicht übereinstimmt. Und vieles, vieles mehr. Und das darf man nicht persönlich nehmen. Und wir selber, da muss man auch mal ehrlich zu sich sein, wenn wir selber uns daten, da sind wir manchmal ganz schnell und sagen, oh nee, der ist nichts für mich. Und es ist auch völlig in Ordnung, passiert uns das aber. Und wir auf der anderen Seite hatten aber das Gefühl, das waren zwei wunderbare Dates, dann sind wir wirklich, dann denken wir, das kann doch nicht sein, die Dates waren doch so toll. Weil wir einfach so persönlich angegriffen sind. Aber auf der anderen Seite wären wir genauso schnell in unserer Entscheidung.
Absolut. Absolut. Ich meine, ich bin ja auch im Online-Dating unterwegs gewesen die letzten Monate. Ich habe mittlerweile alle Apps dazu gelöscht, weil ich tatsächlich keinerlei Mehrwert für mich da entdecken konnte. Mhm. Einfach weil, ich weiß es nicht, man entscheidet ja da nur rein an optischen Kriterien. Also man schaut sich da Bilder an und man liest sich vielleicht, wenn man Glück hat, hat man noch einen Text zu einer Person, aber mehr erfährt man ja nicht. Und da geht man natürlich nur nach, okay, das gefällt mir nicht. Ach, der trinkt irgendwie Alkohol, nee, will ich nicht. Rauche raus. Aber zum
das
Teil.
Das ist Shopping, ja.
Es ist wie Shopping, genau. Es ist total oberflächliches Shopping.
Mhm. Menschen-Shopping.
Oh nee, der lacht hier auf dem Bild komisch, der hat schiefe Zähne, nee, raus.
Ja.
Es ist total traurig, aber das ist halt Online-Dating. Aber das Verrückte ist halt, es hat sich auch aus nichts irgendwas Gescheites ergeben. Bei mir noch nicht mal eine gescheite Konversation. Also ich bin so abgeturnt von anderen Menschen und auch gerade auf Online-Portalen. Und da gibt es vielleicht dieses 0,01%, was ich jetzt nicht entdeckt habe, weil ich es weggebumpelt habe. Also weil es mir halt zu schiefe Zähne hatte. Aber das ist nichts für mich. Also sorry.
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben. An jedem ersten Donnerstag im Monat.
Da denke ich mir auch so, wir sind irgendwie verloren. Nur mal so eine kurze Anekdote, aber das habe ich schon thematisiert. Bumble, Tinder sind nicht die Lösung.
Ich denke nicht, dass man alles grundsätzlich ausschließen kann, aber natürlich liefern solche Dating-Apps die Illusion der unendlichen Möglichkeiten. Und diese FOMO, diese Fear of Missing Out, es könnte noch was Besseres kommen, wird natürlich befeuert durch diese unendlich erscheinende Auswahl, die ist ja gar nicht es ist nur eine Illusion. Wir haben ja gar nicht mehr Auswahl, wir glauben das nur. Mhm. Und der zweite Faktor, der damit reinspielt, ist auch das sogenannte Auswahlparadoxon. Was bedeutet, je mehr Auswahl du hast, desto weniger möchtest du dich festlegen. Also das sind so die zwei Dinge, die so ein bisschen da reinspielen. Das ist ja, wenn du... Wir haben ja die unendlichen Möglichkeiten, nicht nur im Dating, sondern auch im Job. Wir können wohnen, wo wir wollen. Und das macht uns nicht unbedingt freier, auch wenn es im ersten Moment so wirkt.
Korrekt. Viele Möglichkeiten begrenzen einen sogar.
Absolut.
Oder wer viel hat, der kann auch, keine Ahnung.
Das macht dich handlungsfähig.
Also, genau. Du bist handlungsunfähig irgendwie. Mhm. Und so wirkte das halt auch in den, also ich, wie gesagt, ich bin ja da auch nicht, dass ich da 20 oder so Männer habe mit denen ich da geschrieben habe. Da hast du dann so ein, zwei Favoriten, während die Männer wahrscheinlich aber 10 Favoritinnen hatten. Und dann waren das einfach nur sinnlose Konversationen. Also nicht witzig, null interessiert. Man selber hat die Fragen gestellt und irgendwie habe ich dann relativ schnell auch die Freude dran verloren.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Also so ein Grundinteresse daran, dieses Ding jetzt auch anzugehen, sollte natürlich spürbar sein, sonst macht es einfach keine Freude. Ganz klar.
Richtig.
Ganz klar.
Richtig. Aber das war jetzt nur mal ein kleiner Einschub zum Thema Online-Dating. Können wir ja irgendwann nochmal drüber sprechen. Aber kommen wir mal noch zu ein paar Fallbeispielen der Toxizität. Was sind so typische Verhaltensmuster, worüber man eigentlich kommunizieren könnte, aber weshalb wahrscheinlich auch Beziehungen in die Brüche gehen?
Also grundsätzlich in so einer toxischen Beziehung, und da klammere ich natürlich aus, emotionale und körperliche Gewalt.
Absolut.
Das ist damit nicht gemeint. Aber grundsätzlich in so einer toxischen Dynamik ist nicht unbedingt klar auszumachen, wer ist jetzt eigentlich Täter und wer ist Opfer. Ja? Mhm. Weil sowas hält sich dann so in einem Ping-Pong-Spiel der Grauslichkeit die Waage. Ja, also wir sind da beide dann auf der gleichen Seite, eben mal Täter und mal Opfer. Wenn wir jetzt aber einen Täter ausmachen wollen, auf der Täterinnenseite ist es dann meistens, beginnt es mit Lovebombing. Das ist oft ein Kreislauf, der sich wiederholt und aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Also es beginnt mit Lovebombing, der Partner, die Partnerin wird anfangs super charmant umgarnt, mit Zuneigung, mit Komplimenten und Aufmerksamkeit überschüttet, kennen vielleicht ganz viele, sodass sie das Gefühl haben, wow, also
aber
ich bin Gottes Geschenk, was hier auf Erden wandelt. Ja.
Aber starten nicht so alle Beziehungen mit Lovebombing, bis dann der Mann irgendwie das Interesse verliert?
Pass mal auf, dass das nicht ein Glaubenssatz ist oder wird. Genauso wie wenn deine Freundinnen sagen, es sind nur noch toxische Leute unterwegs oder toxische Männer, bindungsunwillige Männer. Das müssen wir schalten aufgrund unserer Erfahrungen einen Filter rein.
Ja.
Unser Gehirn ist immer noch, man kann sagen, unser Gehirn hat so ein Betriebssystem aufgespult, was halt wirklich mal ganz dringend ein Update bräuchte, weil wir sind nicht mehr in der Steinzeit und müssen nicht immer gucken, dass es hier ums Überleben geht. Und wir schalten dann ganz, ganz schnell Filter rein, so eine Firewall, die uns beschützen soll vor erneutem Schmerz. Und diese Firewall, die müssen wir immer mal wieder überprüfen, weil wir haben einen Schmerz erfahren und sagen, darf ich nicht mehr haben. Zack, Filter, alle sind so. Deswegen versuche ich die Zukunft schon vorauszusagen und verschließe mich direkt. Und das Blöde ist ja bei diesen Filtern und bei diesen Glaubenssätzen, die man dann so entwickelt, uns passiert dann immer wieder das Gleiche. Wir ziehen dann diese Leute in unser Leben tatsächlich, weil wir gar keinen Blick mehr für die Ausnahme haben.
Ja.
Das wird dann als Zufall oder als Glück oder als sonst was abgestempelt. Und ja. Lovebombing ist tatsächlich, natürlich sind wir am Anfang aufmerksamer und zeigen uns alle hoffentlich von der besten Seite. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Na, genau. Wenn jemand sagt, ich furze meine tätigen Partnerin erstmal an. Also Entschuldigung, weißt du, wie ich meine? Jetzt mal ganz blöd gesprochen, ja, oder? Wenn man so gar keinen Respekt erfährt oder sagt, ich lasse mich jetzt völlig gehen oder dusche mich jetzt nicht vorm Date, ja, fängt ja in so Kleinigkeiten schon an, wäre ja schade. Aber Lovebombing, dass alles auch viel zu schnell zu gehen scheint, also vom ersten Kuss zum ersten Sex, es entsteht so ein ganz, ganz magisches Gefühl von Seelenverwandtschaft, ja, und der Entwurf von so einer gemeinsamen Zukunft, ja, wird auch super, super schnell schon gezeichnet. Ja, und das Ganze kippt dann auch sehr schnell. Auf Täterinnenseite ist so ein toxisches Muster auch gerne von Gaslighting gekennzeichnet. Das ist ja eine Manipulationstechnik, bei der die Wahrnehmung des Gegenübers systematisch für ungültig erklärt wird oder auch abgewertet wird. Mhm. Zum Beispiel jetzt, was? Das habe ich doch nie so gesagt. Mhm. Ne? Also da erinnerst du dich einfach falsch. Und wenn wir natürlich verliebt sind, dann sind wir empfänglich für solche Manipulationstaktiken, weil wir ja auch glauben, dass unser Gegenüber nur unser Bestes will. Und irgendwann kann so ein Gaslighting tatsächlich dazu führen, dass du dir selber gar nicht mehr vertraust.
Okay.
Eine weitere Manipulationstaktik in toxischen Mustern ist so ein sogenanntes Silent Treatment. Im Prinzip kann man sagen, das sind so diese beleidigten Leberwürste.
Ja.
Im Anfangsstadium hin zu einer absoluten Mauer. Ja, du parierst nicht so, wie dein Gegenüber möchte und wirst dann mit Liebesentzug gestraft und mit Schweigen. Bestrafen durch Ignorieren, Liebesentzug. Und das ist natürlich, das ist ja die höchste Form. Es macht uns ja wahnsinnig. Absolut. Wir wollen das klären und versuchen dann an unser Gegenüber ranzukommen. Derjenige dreht sich weg. Also.
Aber jetzt alle Dinge, die du so nennst, es sind ja in seichten Ausprägungen, teilweise in gefühlt trotzdem vielen Beziehungen. Also ich muss jetzt nochmal so, also als jetzt gerade dieses Silent Treatment, zum Beispiel habe ich nicht gelernt, Konflikte auszutragen. Bei uns war das tatsächlich so, und ich glaube, da geht es vielen meiner Generation so, dass man Probleme wegschweigt.
Ja.
Und genau das, also wenn ich jetzt mal so an andere oder meine Beziehungen denke, habe ich manchmal oder nicht nur manchmal, sondern tatsächlich die Tendenz gehabt, dann einfach zu sagen oder gar nichts zu sagen und jetzt erstmal beleidigt in die Ecke zu gehen, mich zurück ins Schlafzimmer zu verziehen, weil ich einfach meinen Raum brauchte, aber ohne das dem Partner ordentlich zu erklären, zu sagen, du, ich brauche jetzt mal 5 Minuten, sondern ich gehe dann einfach weg und sage nichts mehr. Also eigentlich habe ich das ja auch schon irgendwie in mir, in einem gewissen Grad, aber ich erkenne das, also ich sehe das.
Ja, das ist ja der erste Schritt. Das ist ja wirklich, das ist ja so simpel und blöde, das manchmal klingt, aber erkennen, dass da was schiefläuft, egal auf welcher Seite, ist der allererste Schritt, um Dinge zu verändern. Und viele Leute erkennen das gar nicht, die machen das, weil, und das kann man, da kann man jemanden auch gar nicht für verurteilen. Wo haben wir es denn gelernt?
Ja.
Wir haben das ja gelernt. Wir lernen, wie Beziehung funktioniert, sobald wir auf die Welt kommen. Es wird uns beigebracht in der Beziehung zu unseren ersten Bezugspersonen, Eltern oder andere wichtige Menschen. Das lernen wir in der Beziehung, die wir sehen. Wie agieren Mama, Papa, Mama, Mama, Papa, Papa, wie auch immer, in was für einer Konstellation wir groß werden. Und so formen wir unser Bild von Liebe. Und dann haben wir ja immer noch nicht die ersten Erfahrungen, auch in der Teenagerzeit, mit eingerechnet. Die spielen natürlich auch eine große Rolle. Also immer nur alles auf die Eltern schieben, ist jetzt auch ein bisschen kurz gedacht, ne? Weil es können auch Menschen destruktive Verhaltensweisen oder Kommunikationsmuster entwickeln, die eigentlich ein ganz liebevolles Zuhause hatten, wo Gefühle ihren Raum bekommen haben, die nicht klein geredet wurden, einfach weil sie in der Teenagerzeit traumatische Erfahrungen gemacht haben in ihren ersten Liebesbeziehungen. Ja.
Aber die Dinge, die du jetzt quasi schon genannt hast, ich denke, da kommt ja bestimmt noch was, die hat wahrscheinlich jeder so ein bisschen in sich, oder? Oder ist das absolut jetzt schon krankhaftes Verhalten? Also ich finde das übrigens komisch, so eine Lovebombing-Phase. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe so das Gefühl, jede Beziehung beginnt ja so ein bisschen in Anführungsstrichen mit Lovebombing. Man ist super aufmerksam, man zeigt sich von der besten Seite. Aber muss man sich das bei so einem toxischen Fall so vorstellen, dass das dann wirklich von heute auf morgen, zack, und dann wird auf Eiseskälte umgestellt?
Also sagen dir die Bindungstypen was? Du hast ja schon einige Kolleginnen von mir auch in deinem Podcast gehabt. Es gibt ja diese unsicher ängstlichen und dann die unsicher vermeidenden und die desorientierten Bindungsstile bei den Seiten der Unsicheren. Und diejenigen, die eher die Tendenz dazu haben, eine Bindung zu vermeiden, neigen tatsächlich auch zu Lovebombing am Anfang.
Aha,
okay. Einfach, weil sie noch gar nicht in einer Abhängigkeit sind und sich tatsächlich diesem Liebesgefühl auch hingeben können. Aber sobald sie merken, hier kickt eine Abhängigkeit, dann wird dicht gemacht. Und das ist nämlich auch ganz spannend. Also ich habe da ja auch ein Buch drüber geschrieben gerade, also über die verschiedenen Dynamiken und Bindungstypen. Mhm. Und es geht unter anderem eben darum, dass die ängstlichen, die verlustängstlichen Menschen gerne mit Bindungsängstlichen in einer Beziehung sind. Mhm. Also sie sind es eigentlich nicht gerne, aber sie sind häufig in einer Beziehung mit denen. Und man fragt sich ja dann, warum machen die das? Weil das ist ja, das tut ja weh. Auf der Seite des Verlustängstlichen mehr als auf der Seite des Bindungsängstlichen, weil der fühlt sich in der Distanz immer sehr sicher und der andere steht dann da mit Armen und Beinen rudernd und will einfach nur Nähe haben und protestiert ganz arg, um Nähe herzustellen. Mhm. Der andere wiederum protestiert ganz arg, um Distanz herzustellen. Und genau diese Dynamik zwischen den beiden kann tatsächlich auch sehr toxisch werden. Hm. Also um den Kreis nochmal zu schließen, eine toxische Dynamik, dysfunktionale Beziehungen sind Beziehungen, die schlecht funktionieren, aus dem Griechischen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Wo es Ohnmachtsgefühle gibt, wo man das Gefühl hat, einer hat so ein bisschen die Zügel in der Hand.
Ja.
Ja, oder ich sitze da und warte die ganze Zeit. Das sind auch schon toxische, in Anführungszeichen, Dynamiken. Ich bin hier in der Warteposition und der andere hat die ganze Power.
Okay. Okay. Weil eigentlich sollten ja Beziehungen, so jetzt in meiner reflektierten Sichtweise, irgendwie auf Augenhöhe sein. Liebe sollte eigentlich nicht schmerzhaft sein. Es sollte leicht sein. Man sollte in der Lage sein, sich gegenseitig die Gefühle und Empfindungen im Moment X sagen zu können, ohne dass man dann irgendwie Angst haben muss, zurückzubleiben.
Also diese eine Sache, oder? Die du angesprochen hast, so sollte eine glückliche Beziehung sein. Es gibt aber immer mal wieder Phasen. Ne? Es geht halt einfach auch mal hoch und dann geht's mal wieder runter. Wichtig ist, dass man so sich um die Augenhöhe herum bewegt. Ja, nur weil man jetzt eine Phase hat, wo einer mal wieder ein paar Rückschritte macht und die Gefühle des anderen jetzt nicht immer direkt zu 100% und ganz empathisch validiert, ist es auch noch keine toxische Beziehung. Nur das Wichtige ist, dass man in der Kommunikation bleibt und sich auch sagen kann, du pass auf, da war so eine Situation, die hat mich verletzt. Und dann, dass der andere dann darauf eingeht, muss jetzt nicht im gleichen O-Ton sein, aber ich habe dich verletzt, das wollte ich nicht. Wie können wir beide eine Lösung finden, dass es uns gut geht? Darum geht's eigentlich. Weil das Ganze, dieses Beziehungsding, ist nun mal Teamarbeit.
Genau. Und es ist trotzdem wirklich krass Arbeit. Also eine Beziehung, die irgendwie immer frisch und irgendwie, also kennst du das? Man ist irgendwie man lernt sich kennen, dann sind irgendwie alle so voll verliebt und man bemüht sich und man ist irgendwie immer da. Und irgendwann holt dich der Alltag ein, du hast Stress, du bist krank, du hast irgendwas und dann denkst du dir so, naja, der Partner ist ja sowieso irgendwie immer da und man vergisst irgendwie auch mal einen süßen Zettel hinzulegen oder mal am Tag eine WhatsApp zu schicken oder mal irgendwie und dann plätschert das so vor sich hin. Und ich finde, das ist so die Horrorvorstellung von einer Beziehung, wenn man irgendwie dann im Alltag nur noch so neben sich herlebt. Und ich finde, das muss halt eigentlich gar nicht sein. Weil, und das ist auch so eine, wolltest du?
Nee, also ich muss mich nur räuspern, weil ich bin ein bisschen Lungen geschädigt quasi im Moment.
Okay.
Bin ein bisschen erkältet.
Okay, so wie ganz viele gerade hier in Deutschland. Und bei meiner Erkenntnis, so auch der meiner eigenen Selbstreflexion, ist halt, es ist nicht immer die Lösung, ein neues Blatt Papier zu beschreiben. Also das habe ich auch, ich habe ganz viele Gespräche geführt, aber manche Menschen denken ja, oh, jetzt ist hier die Liebe weg, aber eigentlich hat niemand mehr investiert, von beiden Seiten her nicht, oder vielleicht nur der eine Partner, man selber hat es nicht gesehen. Ja, und dann denkt man sich, naja, gehe ich halt eben auf Bumble und Tinder, da gibt es ja genug Auswahl. Mhm. Und das ist halt irgendwie so meine Erkenntnis, Bullshit. Also für mich ja, zumindest klar. Meine Erkenntnis.
Naja, wir wiederholen die Dinge so lange, bis wir sie gelöst haben. Kenne deine Geschichte oder du bist verdammt, sie zu wiederholen, ist so ein Spruch, der nicht von mir ist, aber den ich ganz gut finde. Und das ist eben dieser Wiederholungszwang, also dieses komische Phänomen, dass wir insbesondere schmerzhafte Erfahrungen wiederholen. Da gibt es eine Theorie dazu, warum das so ist, nämlich weil wir ein alternatives Ende schreiben möchten für eine Erfahrung aus der Vergangenheit.
Ja.
Ja, wir kreieren die Beziehung zu unserer Mutter oder zu unserem Vater erneut, um diesmal die Liebe oder die Zuneigung, die Aufmerksamkeit zu erfahren, was auch immer uns als Kind gefehlt hat.
Ja.
Und ja, die Geister aus der Vergangenheit, die holen dich wieder ein, weil wir tragen natürlich auch, und deswegen, es gibt nie Täter und Opfer, oder es ist nicht so klar auszumachen, wer Täter und Opfer ist. Wir tragen natürlich durch unser eigenes Verhalten auch einen großen Teil dazu bei, warum Menschen werden, wie sie werden in der Dynamik mit uns.
Absolut, absolut.
Und wo du jetzt gesagt hast, da wollte ich gerne noch drauf zurückkommen, dieses, ich bin dann beleidigt in der Ecke und zeig jetzt schon durch mein Schweigen.
Richtig.
Was will man denn eigentlich? Eigentlich möchte man ja ein bisschen, also so, ich mache das auch, habe das früher sehr, sehr viel gemacht, ich mache es immer noch und muss mich auch immer wieder ermahnen, es steckt so tief drin, es ist eine Trainingssache, sowas abzulegen. Es ist eine Trainingssache auch zu sagen, boah, irgendwie bin ich jetzt sauer oder boah, ich weiß jetzt gar nicht, bin jetzt voll aufgewühlt. Ja, das reicht eigentlich schon. Es reicht schon, um den Sturm innerlich ein bisschen zu beruhigen, wenn man zumindest ausspricht, da ist gerade eine Menge in mir los. Und eigentlich möchte man ja, dass derjenige hinterherkommt und sagt, nee, komm.
Genau.
So fünf, sechs Mal soll derjenige nachfragen und irgendwann öffnet man sich dann. Aber das ist ja. Und es ist halt das trotzige, kleine Kind. Das ist nicht die erwachsene Adrienne oder die erwachsene Ivy, die dann da agiert, sondern das ist das kleine Kind, was einfach jetzt trotzig ist.
Du, und das ist der Wahnsinn. Ich bekomme in den Momenten, also ich hatte diese Momente wirklich, auch in meiner vergangenen Beziehung. Es ist der Wahnsinn. Ich bin auch nicht in der Lage, wenn die Person X jetzt kommt und sagt, hey, was ist denn jetzt los? Und komm, lass uns doch reden. Ich kann dann teilweise erstmal gar nicht reden. Ich warte dann auf den zweiten, dritten, vierten Versuch, so wie du es sagst. Und ich habe es aber eben erkannt für mich.
Und wenn derjenige dann sagt, na gut, wenn du nicht reden willst, dann komm halt, wenn du soweit bist. Das geht ja
dann
gar
komm,
nicht.
Nee,
dann
bist genau,
man erstmal richtig beleidigt.
Korrekt. Und ich denke, da erkennen sich auch ein paar Menschen, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich wieder. Und ja, jetzt was kann man tun, wenn man irgendwie weiß, nein, Moment, man muss ja eigentlich erstmal diese Erkenntnis über sich selber finden, dass man vielleicht selber auch ein Thema hat. Wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu? Weil weißt du was, wenn man immer nur mit Freundinnen und Bekannten spricht, dann, es ist zumindest meine Erfahrung, in 99,5% der Fälle geben die dir immer recht. Weil du die Geschichte ja sowieso so erzählst, wie du sie erzählen möchtest. Da wird man wahrscheinlich niemals auf diese Selbstreflexion kommen, oder?
Also wenn man merkt, okay, irgendwie, man merkt ja, wenn man irgendwann da sitzt und sagt, warum passiert mir eigentlich immer das Gleiche? Oder warum sind alle Männer, alle Frauen so? Da kann man ja schon feststellen, okay, irgendwas, wo ist denn der gemeinsame Nenner bei all diesen Sachen? Der bin ja ich. Bei allen Männern, allen Frauen, die ich getroffen habe, der einzig gemeinsame Nenner bin ich.
Ja.
Was ist es, was sich immer wiederholt? Und gerade wenn wir in einer Beziehung sind, dann hilft es auch, mal das Gegenüber anzuschauen. Was richtet mein Verhalten eigentlich beim Gegenüber an?
Richtig.
Also, wenn wir jetzt so einen ganz typischen Konflikt haben in einer Beziehung, eben diesen Verfolger, diese Verfolger-Rückzieher-Dynamik, da ist ja der eine, der immer hinterherkommt, wenn der andere eigentlich seinen Raum benötigt. Und das wird ja sehr als einengend empfunden zum Beispiel. das wird einem sehr oft gespiegelt von demjenigen, der sich distanziert. Und dann ist es eben auch die Aufgabe zu sagen, hey, wenn du dich so distanzierst, das tut mir weh und guck mal, was es mit mir macht. Und so können wir lernen, gegenseitig zu gucken, was ist denn da eigentlich bei mir los? Das sind manchmal sehr unangenehme Fragen, die man sich stellen muss.
Ja, es ist auch tatsächlich unangenehm, das dann sich zu öffnen.
Und eben auch zu sagen, okay, da habe ich einen ganz, ganz großen Anteil dran. Und das Ding ist, wie gesagt, niemand ist daran schuld, wenn einem Gewalt widerfährt. Das wiederhole ich sehr oft, aber das ist mir auch sehr wichtig.
Ja.
Daran hat niemand Schuld. Wenn wir jetzt aber eben von Dingen reden, von destruktiven Kommunikationsstilen und Verhaltensweisen, wir haben dadurch, dass wir in die Eigenverantwortung gehen, auch eine enorme Power. Wir haben ja dann die Kraft zu sagen, Mensch, ich gucke jetzt mal bei mir, was möchte ich nicht mehr und was dulde ich auch nicht mehr. Und so steckt man für sich so seine Grenzen ab und Grenzen sind ja auch das, was attraktiv macht. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die immer denken, so, wenn sie sich nur genug anpassen und nur genug so sind, wie das Gegenüber sie eigentlich haben will, scheinbar haben will, dann werden sie geliebt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir sind attraktiv, wenn wir authentisch sind mit uns selber. Und das klingt dann immer so, als würde ich dafür plädieren, irgendwie egoistisch oder egozentrisch durchs Leben zu gehen. Aber wenn wir uns selber priorisieren, und wirklich auch zu unseren Werten stehen. Das ist das, was attraktiv ist. Also diese Kraft zu gehen, also ja. Die Magie des Weggehens, so okay, ich habe es jetzt ein paar Mal probiert, hier wird meine Grenze überschritten, ich gehe. Das ist wirklich, wow. was sehr anziehend ist.
Wow. Hast du noch andere Verhaltensmuster? Mein Verhaltensmuster war ja jetzt dieses, ich laufe einfach aus der Situation raus und hoffe einfach, dass dann 5 Stunden später alles wieder okay ist, wir reden einfach nicht drüber. Gibt es noch andere Beispiele, wo du dann sagst, hey, und das, da werden sich auch viele Menschen wiedererkennen, macht mal so.
Also auf der Täterinnenseite ist es dann meistens so auch diese Rigidität, also du musst mich so lieben, wie ich bin und ich bin halt so und daran ist nichts zu rütteln. Das ist natürlich auch was wenig Handlungsspielraum bietet oder Verweigerung von Kompromissen, kein Eingeständnis der eigenen Fehler. Also ich bin ja völlig, ich habe ja meine weiße Weste und jedwede Form von Respektlosigkeit und Abwertung natürlich, Demütigung, Kleinmachen. Das können wir auf Täterseite finden. Wir haben jetzt noch gar nicht auf der Opferseite geguckt, ne, was es da so in der toxischen Dynamik gibt. Da gibt es ja meistens natürlich ganz viele Schuldgefühle. Ich kann es einfach nicht richtig machen, ich reiche eh nicht aus, ich bin eh die schlechteste Partnerin, ich bin hier das Problem in der Beziehung oder ich alleine bin für unser Beziehungsglück verantwortlich. Das ist ja das, ich muss, wenn ich das jetzt hier nicht, wenn ich die Paarzeit jetzt nicht forcieren würde oder wenn ich nicht ständig hier den Sex initiieren würde, dann wird das ganze Ding nicht laufen. Ja, aber wie unfair das doch auch ist, oder? Wenn es wirklich so wäre. Wenn nur einer allein dafür zuständig ist, dass diese Beziehung funktioniert. Aber diese Verantwortung wird halt manchmal so freiwillig übernommen, weil man das Gefühl hat, man muss das tun.
Genau.
Ja.
Aber ist das
und auf Opfer?
Nee, sag. Nee, ich habe so das Gefühl, alles, was du so nennst, sind trotzdem irgendwie immer so Züge, die normale, also die Beziehungen, die ich kenne, halt tatsächlich auch beinhaltet haben oder beinhalten. Und dann ist es halt immer eine Frage der Kommunikation, das Ganze vielleicht einfach wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Ja.
Wir sind Menschen und wir sind nicht schwarz oder weiß. Wir sind so vielschichtig in unseren 50 Shades of Grey einfach. Und natürlich haben wir auch ungute Anteile. Und damit eben die Beziehung funktioniert, gilt es, sich aufeinander einzustimmen. Und da muss halt der Wille natürlich da sein. Die Bereitschaft von beiden, daran zu arbeiten. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Ich will dich, ich will das mit uns. Und ich möchte daran arbeiten, ich möchte auf dich eingehen, ich möchte dich verstehen. Das ist so die grundsätzliche Haltung, die auf beiden Seiten da sein muss. Das ist immer noch kein Garant dafür, dass es nicht mal knallt. Und Konflikte Richtig. Sind auch gut, weil so lernen wir uns kennen. Wir haben alle, das ist ja leider auch so eine Grundannahme, die die jetzt nicht so super förderlich ist. A, mein Gegenüber sollte doch Gedanken lesen können und das ist doch logisch, dass man das so macht oder fühlt, gerade beim Thema Treue. Das stimmt einfach nicht, dass die gleichen Dinge Regeln verletzen oder das Verständnis von Treue verletzen bei meinem Gegenüber wie für mich, für mein Gegenüber. Mein Gegenüber will vielleicht mit irgendwelchen Frauen schreiben, ja? Und ich bin davon aber massiv gekränkt, weil ich sage, du sollst keine andere Göttin neben mir haben. Mhm. Ja. Mhm. Für wiederum andere ist das völlig in Ordnung. Für wiederum andere sind Flirts auf einem Fest ein rotes Tuch. Und dann und wiederum andere führen eine offene Beziehung und haben nochmal ganz andere Regeln. Ja. Aber das sind Dinge, die besprochen werden müssen, natürlich.
Mhm. Nur mal so als Frage. Wenn man jetzt quasi einen neuen Partner, eine Partnerin sucht oder sich finden lässt, ist es dann so, dass von Anfang an 100% stimmen müssen? Oder ist da was dran, dass auch 90% reichen und man nähert sich bei 10% an?
Also die grundsätzlichen Werte sollten schon übereinstimmen. Wenn dir Loyalität und Vertrauen wichtig ist oder wenn du, das Beziehungsmodell sollte passen.
Ja.
Wenn du eine monogame Beziehung möchtest und dein Gegenüber ist Polyamor, schwierig.
Absolut.
Da kann es natürlich sein, dass sich einer dann so verbiegt, dass es so weh tut und man sich selber sehr verleugnet. Was natürlich auch stimmen muss, ist so die grundsätzliche Zukunftsausrichtung.
Ja.
Wenn einer sagt, ich bin hier total verwurzelt in meiner Heimatgegend, der andere sagt aber, ich kann die Erfüllung nur finden, wenn ich 5 Jahre in Australien lebe. Schwierig. Man kann eine Fernbeziehung führen, ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Und dann die ganz großen Themen, einer möchte heiraten, einer nicht. Und einer, und da gibt es nun mal einfach, das sind Dinge, da gibt es keinen Kompromiss, einer möchte Kinder und einer nicht. Ja. Man kann kein halbes Kind auf die Welt bringen und man kann da, geht nicht. Man kann es auch nicht zurückgeben. Auch wenn man es manchmal will, geht nicht.
Ja, das ist wohl wahr. Die Fälle der Frauen, ich glaube, es sind ja dann meistens eher Frauen, bei Männern halt schwierig. Es sind ja bestimmt auch da, dass die jemanden kennenlernen, derjenige sagt, nee, ich möchte eigentlich keine Kinder und die Frauen sagen, ach naja, okay, wir werden mal sehen. In einem halben Jahr, in einem Jahr habe ich den soweit.
Ja,
illusorisch, oder?
Das befördert einen natürlich direkt in das Land der Unglücklichkeit, muss ich sagen, weil wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie jetzt sind und uns fragen, wenn diese Beziehung genau so bleibt, wie sie jetzt ist. Und wir haben nur das Jetzt. Also das klingt jetzt super spirituell, wenn ich das jetzt sage, aber im Prinzip das Einzige, was wirklich real ist, ist ja der jetzige Moment. Die Vergangenheit ist eine Illusion, das existiert in unserer Erinnerung und die Zukunft existiert ja auch nur in unserem Kopf. Wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, will ich das jetzt. Und grundsätzlich ist es jetzt, finde ich, sehr schwierig und vielleicht auch ein bisschen einschränkend, wenn man sagt, naja, 90% müssen stimmen oder 80% müssen stimmen. Was sind denn 80%?
Ja.
Wie definiere ich denn das? Wo lege ich da die Messlatte an? Ich glaube, so ein grundsätzliches Gefühl von, habe ich mit diesem Menschen Probleme, die ich alleine nicht hätte?
Ja.
Oder bin ich plötzlich in so einem Zustand, wo ich mich mental so sehr auf die Beziehung fixiere, dass ich meine eigenen Interessen vernachlässige? Ja, bin ich emotional erschöpft? Habe ich ständig das Gefühl, mehr zu geben als zu bekommen? Dann ist man wahrscheinlich nicht an einem richtigen Ort. Eine Beziehung, die einen fordert und die einen auch mal zwingt, wenn das grundsätzliche Gefühl stimmt, hinzugucken auf die eigenen Schattenseiten, sag ich jetzt mal, da finde ich, ist man schon an einem guten Ort. Und das ist auch das, wo ich mein Buch drüber geschrieben habe, eben Verlustangst und die Bindungsangst. Wenn das beide wollen und eben diese Grundhaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, stimmt und beide sagen, wir machen das und wir gucken auch, was ist bei mir eigentlich los, was dazu beiträgt, dass bei uns der Konflikt ist, dann kann das enormes Wachstumspotenzial haben.
Ich liebe das.
Hin und wieder schmerzhaft, ja. Weil man natürlich, also ich bin jetzt zum Beispiel auch jemand, ich bin tendenziell eher eifersüchtig und verlustängstlich und habe jetzt auch einen Partner an meiner Seite, der eher in die Distanz geht. Das ist sein Schutzraum. Und für mich ist das dann super schmerzhaft gewesen auch schon, das einfach auszuhalten, dass er das jetzt braucht. Und das ist eben das, auf beiden Seiten dieses unangenehme Gefühl, der andere will ja weg und entscheidet sich dann da zu bleiben und gibt sich dem unangenehmen Gefühl hin. Und wenn man das dann aushält und dann gemeinsam an seinen eigenen Strategien arbeitet und gemeinsam eben auch sich aufeinander zubewegt im Sinne von, ich gebe dir deinen Raum und ich gebe dir deine Nähe, dann kann das wunderbar funktionieren und dann kann das wunderbar zusammenschweißen. Selbst und wir können beide super. Ja, auf jeden Fall.
Kommunikation. Ne?
Respekt, Kommunikation, Wertschätzung und Neugierde. Unbedingt. Anders geht's nicht.
Genau, denn wenn man das nicht kommuniziert, du, ich brauche jetzt gerade meinen Raum, das ist, hat nichts mit dir zu tun, dann ist das ja einfach nur fair. Schlimmer ist es halt einfach, derjenige nimmt sich seinen Raum und man selber weiß halt nicht, was los ist. Also diese Offenheit, die ist wichtig.
Absolut. Also gerade in Konflikten ist die Pause ja auch ein ganz, ganz magisches Mittel, weil wenn du richtig emotionsgeladen bist, ja, du bist so richtig sauer, du bist so richtig traurig. Und wenn du dann versuchst, etwas zu klären, dann geht das in die Hose. Das funktioniert nicht. Das wird in einem Desaster enden. Am besten ist es da einfach zu sagen, Oleg, in mir ist gerade eine Menge los. Ich kann nicht mehr. Ich brauche mal kurz 5 bis 10 Minuten. Lass uns in 5 bis 10 Minuten, wichtig ist, diese Zeitspanne festzulegen. Nicht zu sagen, ich nehme mir jetzt meinen Raum und dann spricht man eine Woche nicht miteinander. Ne? Sondern ich nehme mir jetzt oder von mir aus 1/4 Stunde oder 1/2 Stunde. Und dann treffen wir uns gleich nochmal hier und versuchen, das zu klären.
Richtig guter Ansatz, auf jeden Fall. Also genau so würde ich jetzt genau so machen. Die reflektierte Adrienne würde das so machen oder macht das so. gibt es noch so ein paar Dinge, wo du sagst, das wäre eigentlich ganz nützlich in Konfliktsituationen, in Streitsituationen, bevor man jetzt irgendwie hitzköpfig auseinandergeht, obwohl man das eigentlich gar nicht will, also hitzköpfig alles hinschmeißt?
Wie gesagt, in der Hitze, in the heat of the moment, würde ich die Pause auf jeden Fall empfehlen. Man kann auch so ein Stoppwort ausmachen, so ein Safe-Word quasi. Wo man dann einfach sagt, mir wird's gerade zu viel, der Druck steigt, ich kann nicht mehr. Butterkeks, warte kurz.
Richtig, ach, ja. Perfekt.
Ansonsten muss man mal gucken, wann geht's im Konflikt eigentlich darum zu gewinnen? Ne? Also wenn man selber sagt, ich will jetzt aber Recht haben. Da ist man auch ganz, ganz schnell drin, dass man einfach sagt, mir geht's jetzt einfach nur darum, mein Bedürfnis durchzusetzen, meinen Willen durchzusetzen, meine Ansicht durchzusetzen und mein Gegenüber davon zu überzeugen, dass ich Recht habe. Dann sind wir leider nicht mehr in Beziehung, sondern agieren gegeneinander auf dem Spielfeld. Und für eine funktionierende Konfliktkultur ist eine Haltung, wir beide gegen das Problem, durchaus förderlicher als du gegen mich oder ich gegen dich. Ja, also was können wir beide tun? Das ist die Frage, die man stellen kann. Was können wir beide tun, um das zu lösen, damit es uns gut geht? Wie können wir beide dazu beitragen, dass es in Zukunft nicht mehr eskaliert oder besser läuft?
Finde ich richtig gut. Finde ich wirklich gut. Ich finde es immer noch verrückt, dass die Krankenkasse Paartherapie nicht zahlt. Das beschäftigt mich jetzt immer noch. Das finde ich gerade richtig verrückt. Ansonsten in deinem Buch, lass uns noch kurz mal übers Buch sprechen. Also wäre das schon mal ein Lösungsansatz, um vielleicht mal den Blick auf sich selbst zu finden?
Mein Buch, meinst du?
Ja, sprich gerne darüber.
Also mein Buch erscheint ja erst im Mai. Ja. Anfang Mai kommt es raus. Ich kann das immer noch gar nicht fassen. Man kann es ja jetzt schon vorbestellen, habe ich gesehen. Das machen die irgendwie so vom Verlag. Und ich beschreibe da so eine Reise. Angefangen von einer Trennung, wie machst du das Beste eigentlich aus einer Trennung und was hilft dir, um herauszufinden, ob du dich jetzt trennen solltest oder nicht, hin zu, warum rate ich immer wieder an die gleichen Typen, warum habe ich die emotional Unverfügbaren, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, hin zu den verschiedenen Bindungstypen, die es gibt, erkläre ich ein bisschen die Bindungstheorie. Und dann geht es eben um diese ganz beliebte Dynamik zwischen der Verlustangst und der Bindungsangst, warum die beiden so gerne in Beziehung sind und wie die beiden eine gute Beziehung hinkriegen.
Finde ich mega spannend. Ich würde das, also in den Shownotes findet ihr einen Link zum Buch, wo ihr dann vorbestellen könnt. Also würde ich jetzt einfach mal mit als Service hier anbieten. Vielleicht kann man ja die ein oder andere Beziehung retten, sehr gern. Wie du gerade gesprochen hast, ist mir noch ein Punkt eingefallen. Und zwar diese Frage, manipulieren wir gut laufende Beziehungen manchmal selbst aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben?
Ja klar, Selbstsabotage, na logisch.
Oder Selbstsabotage, genau. Also weil diesen Eindruck habe ich auch an mir. Ich habe auch so gedacht, Mensch, das läuft alles so gut, wir passen so super zusammen und eigentlich ist alles toll. Irgendwo muss doch hier der Haken sein, bis ich den Haken dann immer wieder gesucht habe. Bewusst. Also richtig doof.
Na klar. Du hast ja eine Grundannahme über dich, über das Leben, über die Liebe. Ja. Oder mehrere. Beispiel jetzt. Alle, die ich liebe, verlassen mich. Keiner wird mich jemals so lieben, wie ich liebe. Um Liebe muss man kämpfen. Mhm. Ich bin nicht genug. Das sind natürlich diese ganz, ganz berühmten Sachen, die sehr viele von uns in uns tragen. Und wir suchen, wie wir auch schon besprochen haben, die Bestätigung für genau diese Annahme.
Wunderbar.
Ja. Und das ist wirklich wunderbar, aber das ist eben das Bewusstsein darüber, auch erstmal herauszufinden, was erzähle ich mir eigentlich über mich und was glaube ich eigentlich. Mhm. Bei der Verlust- und Bindungsangst ist es ja zum Beispiel auch so. Die bestätigen sich in ihren grundlegenden Wunden immer wieder. Der Bindungsängstler hat zum Beispiel die Annahme, egal was ich tue, es ist nie genug. Es reicht einfach nicht aus, weil da ist jemand auf der anderen Seite, der fordert und fordert und will und zieht und zieht und zieht und ich kann nicht mehr geben. Ja, und der Verlustängstliche auf der anderen Seite, der hat die Grundannahme, ich bin viel zu viel. Aber wir sind ja genau richtig. Was auch noch hilfreich ist im Konflikt, ist, was mir jetzt gerade einfällt, ist so die Frage, reagiere ich jetzt gerade auf etwas, was hier im Raum ist? Oder reagiere ich auf was, vielleicht in der Vergangenheit liegt?
Wie filtere ich das raus? Hast du da noch ein Beispiel?
Naja.
Also ich weiß, was du meinst. Ich weiß wirklich, was du meinst, weil, ja, das ist doch irgendwie analog dazu. Eigentlich streiten wir gar nicht über die schmutzigen Socken, die auf dem Boden rumliegen.
Ja,
sondern natürlich, eigentlich ist es was Tiefergehendes.
Ja, genau. Esther Perel hat es sehr schön dargestellt, dass es bei Konflikten meistens um ganz andere Sachen geht, auch um Wertschätzung, um Macht und so weiter. Ich hab ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel, du bist zu Hause, dein Partner, deine Partnerin ist unterwegs und du bist vielleicht eifersüchtig oder hast plötzlich kickt die Verlustangst, weil du hast einen Gedanken. Und der Gedanke lautet, aha, mein Partner, meine Partnerin ist gerade im Club und da kommt so eine attraktive Frau oder ein attraktiver Mann. Mhm. Jetzt fällt es ihm auf oder ihr, dass er oder sie mich gar nicht will. Jetzt wird er endlich die Erkenntnis haben, dass er mich verlassen will. Weil diesen neuen Menschen, den er oder sie trifft, der ist viel besser als ich. Der Gedanke, der kann ja da sein und wir denken wirklich mehrere tausend Sachen am Tag und da ist so viel Bullshit mit dabei. Wir entscheiden allerdings, diesem Gedanken Aufmerksamkeit zu schenken und diesen Gedanken zu verfolgen und mehr noch, zu diesem Gedanken ganz, ganz viele tolle Geschichten zu erzählen. Ich bin nicht genug, ich bin zu dick, zu klein, zu hässlich, zu blöd, ja, nicht liebenswert, was auch immer. Da passiert alles Mögliche und daraufhin, auf diese Geschichten, passiert alles sehr, sehr schnell, entsteht dann ein Gefühl. Das Gefühl von Verlust, Angst, Eifersucht und dann bist du aktiviert und machst so Sachen wie 50 Nachrichten schreiben, hinterher telefonieren, wo bist du, mit wem bist du? Und eigentlich reagierst du nicht auf etwas, was wirklich jetzt eine aktive Bedrohung ist. Das ist nicht dein Partner, der vor dir steht und sagt, hier, guck mal, das ist die Mathilda, die habe ich gerade auf der Tanzfläche gesehen und die finde ich viel besser als dich. Tschüssi. Sondern es ist etwas, was nicht da ist.
Wie bringt man sich da selber wieder auf den Boden der Tatsachen zurück? Weil es ist ja tatsächlich irgendwie schlimm.
Also, das ist super schlimm, das ist total schrecklich. Ich finde immer in der Retrospektive, ich bin ja auch so, also ich kenne das sehr gut. Ich finde auch das Gefühl von Eifersucht wahnsinnig. Weil, also ich hatte mal einen Moment, wo ich so eifersüchtig war, dass ich gar nichts mehr gesehen habe, dass mein Gesicht verschwommen sogar.
Oh Gott.
Also da hatte ich einiges an Arbeit zu leisten und deswegen habe ich da sehr viel Mitgefühl, gucke aber in der Retrospektive auch mit einem sehr lachenden Auge auf mein eigenes Verhalten, weil man manchmal einfach so komische Sachen macht. Man macht so völlig abstruse Dinge, wenn man aus der Angst heraus handelt, was jetzt sehr unangenehm ist. Man muss es aushalten. Es ist nämlich genauso wie im Konflikt, in the heat of the moment, emotionsgeladen etwas lösen zu wollen, wenn du in so einer akuten Eifersucht und Verlustangst da sitzt und glaubst, jetzt etwas tun zu müssen, in dein Auto zu steigen und vor die Haustür zu fahren und solche Sachen, das ist niemals eine gute Idee. Du erlaubst dir, dass dieses Gefühl da ist und sagst, das ist jetzt ganz, ganz, ganz schlimm und irgendwas will mir das sagen, aber ich warte einfach auf die Erklärung. Und wer weiß, man kann ja dann auch, wenn sich das Ganze abgekühlt hat, auch mit seinem Partner, seiner Partnerin am nächsten Tag besprechen, du pass auf, ich habe irgendwie 3 Stunden nichts von dir gehört und dann habe ich mir was zusammengesponnen in meinem Kopf. Und dann ist man, dann beschreibt man einfach nur, was passiert ist, ohne dem anderen ein Schuldgefühl zu geben, weil der andere kann nichts dafür, was in unseren Köpfen vorgeht. Dann hat man die Möglichkeit, darauf einzugehen. Aber wie groß ist die Bereitschaft, wenn du mit 50 Nachrichten bombardiert wirst, dann noch auf deinen Partner, deine Partnerin einzugehen? Da sagst du dir, was ist denn da los?
Richtig.
Und dann passiert nämlich leider genau das, was wir nicht wollen. Wir treiben die Menschen von uns weg.
Wow. Also ja, also das Gefühl kenne ich Gott sei Dank nicht. Also ich bin absolut null eifersüchtig. Also das, da bin ich froh, auch wenn ich mir ganz oft selber sage, ich bin nicht genug. Aber liegt wahrscheinlich auch einfach an meinem Job, den ich da aktuell ausübe. Aber ich stelle mir das echt schlimm vor und würde wahrscheinlich in so einem Fall auch wirklich mir tatsächlich auch Hilfe suchen. Also glaube ich.
Ja, natürlich. Das muss man nicht alleine machen. Es ist viel, aber also ich war da, ich bin mittlerweile völlig da in meiner Mitte. Ich weiß nur, dass ich die Tendenz dazu habe.
Ja.
Und das geht, spannend. Aber das ist halt Training. Das ist Training.
Genau. Das ist halt auch harte Arbeit an dir selbst und die Erkenntnis musst du haben.
Natürlich.
Sonst geht halt jede Beziehung in die Brüche, weil du halt jedes Mal 50, 100 Nachrichten schickst und dich wunderst, warum du als Irre abgestempelt wirst.
Ja, ja, ja. Also böse gesagt, ja, genau.
Genau. Ja, also einfach böse gesagt, genau.
Ja, aber man muss das natürlich nicht alleine machen. Also auch gerade an die Wurzel der Verletzungen gehen. Das ist manchmal alleine nicht so einfach.
Ja. Es ist wirklich spannend, dieses ganze Thema Beziehung und diese Ausprägungen, diese Verletzungen, die jeder in sich trägt. Ich finde das echt faszinierend. Mhm. Und ich hoffe wirklich, dass ich jetzt auch wieder mit der Folge vielen helfen konnte. Weil es ist natürlich immer irgendwie schwer, oder ich war ja früher auch nie so. Ich habe nach dem Ende meiner Beziehungen nie auf mich selbst geschaut. Ich habe immer gesagt, naja, die Zeit ist halt jetzt abgelaufen, Zeit für was Neues. Ist ja ganz normal so. Nee, ist es eigentlich nicht.
Es ist schon gut, wenn man sich selber Zeit einräumt, um alles nochmal aufzuarbeiten und zu gucken, was nehme ich daraus mit und was war so mein Anteil.
Richtig, und das kann man nämlich nicht machen, wenn man von der einen in die andere Beziehung hineinslidet, dann wird man nie auf sich schauen, weil man macht ja einfach in seinen alten Mustern weiter. So zumindest meine subjektive Einschätzung.
Also es bedarf ein hohes Maß an Reflexion, wenn man von einer Beziehung in die andere slidet. Ich finde, das kann man nicht ganz so pauschal sagen, weil manche Beziehungen, die sind ja schon viel länger vorbei, als sie dann wirklich beendet werden. Ne? Also manche Beziehungen oder manche Menschen harren ja auch noch mehrere Jahre aus in einer Beziehung, die emotional schon längst abgeschlossen ist.
Ja, absolut.
Und da kann so ein Prozess natürlich schon stattgefunden haben. Wobei ich damit nicht dafür plädieren will, frisch getrennte Leute zu daten. Auf gar keinen Fall.
Mm.
Ja. Ich bin zwar die Ausnahme auch in meiner Beziehung. Also sowohl er als auch ich waren frisch getrennt, als wir zusammengekommen sind.
Okay.
Aber würde ich niemals dazu raten.
Mm-mm. Ja. Also aus diesen genannten Gründen,
genau,
weil es einfach gar nicht verkehrt sein kann,
sich zu Weil diese Menschen, ja, in der Regel sind die emotional nicht verfügbar, sagt man so.
Ja.
Einfach weil da noch so viel Verletzungen aufgearbeitet werden muss.
Korrekt. Naja, da bin ich ganz froh, so wie es bei mir gerade läuft.
Ja, es freut mich. Freut mich zumindest für dich, freut mich zu hören.
Ja, zumindest in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Und hätte ich nicht gedacht, dass man halt tatsächlich dann zu jeder Zeit eigentlich immer noch Fortschritte machen kann, wenn man einfach nur gewillt ist, mal hinzuschauen.
Ja.
Wie gesagt, und dieses Toxifizieren von Ex-PartnerInnen ist halt, glaube ich, nicht unbedingt immer die Lösung. Vielleicht erstmal, um Abstand zu gewinnen, aber mit ein bisschen Abstand merkt man oder hoffe ich, dass viele vielleicht auch merken, hey, da ist auch ein Anteil bei mir dabei gewesen.
Also generell würde ich einfach dafür plädieren, mit diesen psychologischen Fachbegriffen sehr vorsichtig und sparsam umzugehen und nicht mit Diagnosen um uns zu werfen.
Absolut.
Die einfach von Fachmännern und Fachfrauen gestellt werden sollten. Das ist ja auch, ich meine, wie gesagt, diese Filter, die wir uns einbauen, so machen wir ja auch unseren Blick auf die Welt.
Ja.
Wenn wir glauben, alles ist toxisch und jeder und sind nur Narzissten und Narzisstinnen und PsychopathInnen unterwegs, dann
richtig.
Schwierig.
Absolut. Ja. Ich würde sagen, damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Ich denke, ich finde es super informativ, super spannend und ich danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, Evi.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir natürlich eine sehr schöne Weihnachtszeit.
Dir auch und ich verabschiede mich und sage Tschüss.
Tschüss.